Wunderschönen guten Morgen euch nochmal. Morgen, ja, danke. Wow, was für ein gehaltvoller Gottesdienst. Und jetzt darf ich euch noch mitteilen aus Gottes Wort. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Fülle des Leibes, dass wir so viel erleben dürfen. Danke, dass du jetzt da bist. Wir öffnen ganz bewusst unsere Herzen für dein Wort. Dieser Schatz, den du uns hinterlassen hast, für den Menschen ihr Leben gelassen haben. Oh, danke für dieses Erbe, das wir haben dürfen. Danke, dass wir daraus schöpfen dürfen. Amen. Amen. Wie stark. Wir hatten dieses Wochenende des Holy Ghost. Holy Ghost ist ein übergemeindlicher Event, der ganz bewusst den Heiligen Geist am Reformationstag den Mittelpunkt gibt, statt Halloween oder dem Geist des Todes. Das war das fünfte Mal und einige von euch waren auch mit dabei. Das war total stark. Am Freitagabend waren 700 Personen im Gospel Life Center, sodass sie keine Leute mehr reinlassen durften. Sie haben dann einen Overflow spontan oben gemacht. Und es war so super, Kerstin, ich und einige von euch, wir waren im Gebetsteam und wir haben dann natürlich über den Heiligen Geist geredet, verschiedene Leiter aus verschiedenen Gemeinden, Männer und Frauen, haben einfach vorne gesprochen. Da hatten wir eine Zeit, einfach, wo wir für die Geistestaufe gebetet haben, aber auch, wo wir als Gebetsteam einfach durch die Reihen gegangen sind. Und da war so ein offener Himmel und wir hatten so viele verschiedene prophetische Eindrücke für Personen, wo einfach Tränen geflossen sind, wo Gott Heilung für Seele und Geist geschenkt hat. Menschen haben neuen Sprachen gebetet oder eine frische Salbung empfangen, das war echt stark. Und dann gab es am Samstag noch am Nachmittag Workshops über geistliche Dimensionen. Es gab einen über geistlich kämpfen, was das ist. Es gab einen über die Frucht des Geistes. Es gab einen über Identität und noch zwei andere. Und dann am Abend noch eine Miracle Night, ein Wunderabend, wo wir auch nochmal viel für gebetet haben. Und am Freitagabend ist dann auch noch eine ganz große Gruppe an den Marienplatz gegangen. Der Marienplatz schaut mittlerweile am Reformationstag so aus, dass da ein großes Halloweenfest ist. Und da sind wir als Christen mit rein und haben Lobpreis gemacht, sind unter die Leute. Und da ist auch nochmal so viel passiert. Also sie durften auf der Straße für Menschen beten. Ein Mann mit einer Schleimbeutelentzündung. Und die Entzündung war weg und er konnte den Arm total ohne Schmerz bewegen. Und auch an den Samstagabenden ein paar Wunder, wo Gott hat Ohren aufgemacht. Eine Frau, die auf einem Auge schlecht sehen konnte, konnte besser sehen. Menschen mit Schmerzen waren schmerzfrei. Und war auch eine Situation, da war so ein Club und dann sind Leute angestanden. Da haben sie auch gesagt, war so eine Gruppe und haben sie gesagt, hey, dürfen wir beten für euch? Ja klar, wenn ihr wollt und so. Und dann haben sie für die gesamte Gruppe gebetet und haben gebetet, dass Jesus sich offenbart, dass Licht in das Dunkel kommt und so weiter. Und dann war eine junge Frau so um die 20 da und die hat dann nach dem Gebet gesagt, boah, ich spüre irgendwie ganz stark Gott gerade. Ich bin hier am falschen Platz. Ich gehe jetzt wieder heim. Und das war so der Hammer. Also echt, echt stark, wunderbar und so eine Ehre, Teil davon sein dürfen. Ja. Heute wollen wir weitergehen in den Römerbrief. Und wir haben ja schon Kapitel 1 bis 8 angeschaut. Also 1 bis 5 hier im Gottesdienst, Kapitel 6 bis 8 in der Werkstatt. Und da spannt Paulus in diesen ersten 8 Kapiteln so einen großen Bogen der Heilsgeschichte Jesu mit der Schöpfung Gottes mit uns Menschen. Er geht echt von Adam bis Jesus. Er sagt, was das für uns bedeutet, was das für eine neue Identität ist. Er vergleicht den ersten Adam und die Sündhaftigkeit mit dem letzten Adam, der Christus ist. Und er beschreibt, wie sowohl Juden als auch Heiden den auferstandenen Christus wirklich als Messias annehmen und erleben können. Und diese ersten Kapitel, die werfen dann aber Fragen auf. Wenn das Gottes Plan war, wo stehen dann heute die anderen Israeliten, die Jesus nicht als Messias anerkennen? Wie erfüllt Gott seine Versprechen an Israel, dass er doch gesagt hat, er will ganz Israel sein Heil bringen? Nun, zur damaligen Zeit gab es dann Spaltungen zwischen römischen Heidenchristen, also Nicht-Juden, die sich bekehrt haben, Christus folgten, und den jüdischen Christen. Und diese Spaltungen, die haben Paulus gar nicht gefallen. Und er widerlegt die falschen Ansichten von beiden Parteien in Kapitel 9 bis 11. Und da möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung heute geben. Ihr müsst euch den Römerbrief wie so ein Subway-Sandwich vorstellen oder ein Burger. Also Kapitel 1 bis 8 ist unten so die Basis. Die Füllung ist dann Kapitel 9 bis 11. Und dann oben der Deckel, das ist dann nochmal Kapitel 12 bis 16. Und 12 bis 16, das wird so richtig schön. Das wird richtig gut. Also nach diesen 8 Kapiteln Theologie und jetzt noch das Thema Israel, was ist Israels Zukunft, kommen dann echt noch ganz tolle praktische Kapitel für uns. Da freuen wir uns schon. Da geht es übernächsten Sonntag weiter, weil nächsten Sonntag predigt Mark. Ich freue mich schon. Sehr gut. So, und mein Titel ist heute auch die Zukunft Israels. Ich dachte, oh, das ist catchy für YouTube, weil das interessiert natürlich gerade jeden. Vielleicht, wenn ihr gerade hört, Christian erzählt von der Zukunft Israels, vielleicht sitzt ihr gerade da, ein Drittel denkt so, ha, woher willst du wissen, was Israel auf sich hat? Ein zweites Drittel sagt vielleicht, jetzt wird es politisch. Nee, wird es nicht. Und drittes Drittel sagt vielleicht, oh, interessant. Ich möchte mit euch reinstarten. Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 2. Paulus beschreibt zu Beginn seinen persönlichen Schmerz. Er sagt, Christus ist mein Zeuge und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. In den weiteren Versen beschreibt er dann, warum. Er sagt, nur weil ihr Juden in der Blutlinie eines Israeliten geboren seid und die Regeln einhaltet, bedeutet das nicht, dass ihr automatisch Kinder Gottes sind. Es sind noch die Kinder der Verheißung, die in Isaaks Nachkommenschaft gezeugt sind. Und er denkt dann im ganzen Kapitel weiter über Israels Geschichte im Alten Testament nach. Er erinnert daran, dass man noch nie automatisch ein Mitglied der Bundesfamilie wurde, nur weil man ethnisch ein Israelit war, also ein leiblicher Nachkomme Abrahams. Ich möchte euch nochmal erinnern an Römer 4, da haben wir über die Kinder des Glaubens gesprochen, die wie Abraham gegen natürliche Hoffnung, Sarah konnte keine Kinder zeugen, auf übernatürliche Hoffnung hin geglaubt haben. Und das ist wichtig für uns heute Morgen zu verstehen. Da schreibt er im Kapitel 4, Vers 12, doch Abraham ist ebenso der Vater der Beschnittenen. Das war das Zeichen, dass du Israelit bist. Männer waren an ihrem Glied beschnitten. Und dann sagt er aber ganz deutlich, allerdings genügt die Beschneidung nicht, um zu seinen Nachkommen gezählt zu werden. Entscheidend ist vielmehr, dass wir seinem Beispiel folgen und denselben Glauben haben, den unser Vater Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Weil dieses Kindswunder, das war vor der Beschneidung. Das war aus Glauben. Gott hatte Abraham versprochen, dass er und seine Nachkommen die ganze Welt zum Besitz erhalten würden. Aber dieses Versprechen gab Gott nicht, weil Abraham das Gesetz erfüllte. Du kommst nicht in den Himmel, weil du das Gesetz erfüllst. Du kommst nicht in den Himmel, nur weil du die 10 Gebote erfüllst. Du kommst nicht in den Himmel, weil du heute großzügig in die Kollekte gelegt hast oder brav jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst. Das ist es nicht. Sondern weil er Gott unerschütterlich vertraute. Damit fand er Gottes Anerkennung. Genau wie unser Lobpreis heute ausgerichtet war, vertrauen wir Gott 100% unser Leben an. Wenn wir singen, nimm mein Herz, nimm mein Leben. Und Paulus spricht hier von einem Unterschied. Wir kennen heute diesen Unterschied zwischen orthodoxen Juden, die noch im Alten Bund leben, und einem messianischen Juden, der im Neuen Bund lebt. Es gibt orthodoxe Juden, die noch sich im Alten Bund sehen. Und dann gibt es aber Juden, die Christus als Messias erkannt haben. Sein Blut hat für meine Schuld bezahlt. Und die nennen wir heute messianische Juden. Und diesen Unterschied macht er im Römerbrief. erinnert auch im Kapitel 9 daran, dass Menschen schon immer Gottes Willen abgelehnt haben, egal ob sie Teil von Abrahams Familie waren oder nicht. Erinnert zum Beispiel an die Geschichte vom Volk Israel mit dem goldenen Kalb. Sie waren in der Wüste, es hat ihnen zu lang gedauert. Na, dann schmelzen wir all unsere Schmuck, machen goldenes Kalb und dann tanzen wir um das herum. Schalalalala. Oh, wie halsstarrig dieses Volk war. Und dann in Römer 9, Vers 22 sagt Paulus Folgendes. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang entgegengingen, weil sie sich gegen Gottes Willen aufgelehnt haben, das Volk Israel, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. All das tat er, um an den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, seine Barmherzigkeit zu erweisen. Ist das nicht wunderbar? Gott hat große Geduld mit uns, weil er seine Barmherzigkeit an uns erweisen möchte. Er ist ein barmherziger, liebender Gott. So möchte er an ihnen im reichen Maße seine Herrlichkeit zeigen. Und dann sagt er hier an die Römer, zu diesen Menschen gehören auch wir. Und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen. In dieser ganzen Streitfrage, dürfen die Heiden jetzt auch Christen sein und dürfen die Juden Messias annehmen, macht er hier einen ganz klaren Punkt und bringt zwei Prophetien aus Hosea. Er sagt, schon im Buch des Propheten Hosea sagt Gott, einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten, und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Diese Bibelstelle hat Gott uns in der Gründungsphase fürs Quelltor gegeben. Wenn du auf unsere Webseite schaust, wer wir sind und was wir glauben, ist es eine von drei Bibelstellen, die uns wichtig sind. Im Englischen heißt es, He will call nobodies to somebodies. Das finde ich so schön. Einen Niemand zu einem Jemand. Warum? Weil wir als Identität in Christus dann stehen dürfen. Und hier ist der Kontext natürlich gemeint, also die, die bisher nicht automatisch dazugehörten, weil sie beschnittene Israeliten waren. Nein, er wird auch die, wie es auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Ich bin, soweit ich das nachvollziehen kann, keiner jüdischen Abstammung, aber ich darf mich als Kind Gottes, des lebendigen Gottes, nennen. Paulus macht hier ganz deutlich, beide Gruppen, sowohl Heidenchristen als auch Judenchristen, können durch ihren Glauben Gerechtigkeit vor Gott erlangen, wenn sie an Jesus glauben. Und im Vers 30 sagt er dann weiter, was will ich nun damit sagen? Nun, Menschen aller Völker, die sich nicht darum bemüht haben, bei Gott Anerkennung zu finden, wurden von ihm angenommen. Und zwar durch ihren Glauben an Jesus Christus. Israel aber, das sich so sehr bemühte, Gottes Gebote zu erfüllen, um dadurch vor Gott bestehen zu können, hat das Ziel des Gesetzes gerade nicht erreicht. Warum eigentlich nicht? Weil die Israeliten nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch ihre eigenen Leistungen Anerkennung bei Gott finden wollten. Stimmt übrigens auch für Heidenchristen. Deshalb wurde ihnen Christus zum Stein des Anstoßes. So steht es schon in der Heiligen Schrift, ein Zitat aus Jesaja. Seht, ich lege in Jerusalem einen Stein, über den man stolpern wird, und einen Fels, über den sie stürzen werden. Wer aber an ihn glaubt, steht fest und sicher. Zusammenfassend, Menschen aller Völker finden durch den Glauben an Jesus Christus bei Gott Anerkennung. Durch eigene Leistung ist es nicht möglich, Anerkennung bei Gott zu finden. Und Jesus ist der Eckstein, er ist der Fels. Wenn wir an ihn glauben, dann stehen wir sicher. Dieser Eckstein wurde dem Volk Israel zum Stein des Anstoßes. Sie stolperten darüber und haben Jesus nicht als Messias empfangen. Kapitel 9 spricht über die Vergangenheit. Kapitel 10 geht dann in die Gegenwart. Paulus hat den Fokus auf Israel in der Gegenwart. Kapitel 10, Vers 1 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk errettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen mit viel Eifer. So, er lobt ihren Eifer da gerade. Er lobt ihren Eifer und sagt, ihr seid ein eifriges Volk. Ihr wollt es wirklich. Aber ohne Einsicht. Sie haben Christus nicht erkannt als der Messias, der er ist. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können in Vers 3 und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Hat Stefan so schön heute gesagt, Gott bietet es an. Und es liegt an uns, es anzunehmen. Das ist Gnade, das unverdiente Geschenk Christus. Dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld frei gesprochen. Christus hat das Gesetz erfüllt. Christus allein ist der Weg. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Nicht das Gesetz führt zum Leben, sondern das Opfer und die Auferstehung Jesu Christi am Kreuz. Dann in Vers 8 ist eine wunderbare Zusammenfassung über das Evangelium oder wie du Christ wirst. Manchmal fragen mich Personen und sagen, ja, wie erkläre ich denn jemandem, wie das geht, dass ich Jesus mein Leben anvertraue? Was muss ich denn da machen oder was gehört da dazu? Wir lesen das genau hier. Du kannst dir das gerne in der App markieren oder in der Bibel anstreichen. Römer 10, Vers 8. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Und dann Vers 9 und 10, ganz wichtig. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das ist das Evangelium und die Lebensübergabe, die Bekehrung eines Menschen ganz einfach beschrieben. Glaubst du, was Jesus am Kreuz getan hat? Dass er stellvertretend für dich gestorben ist? Dass er auferstanden ist von den Toten und dadurch durch Tod und Auferstehung das Gesetz erfüllt hat und wir nicht mehr das Gesetz als Weg zurück zum Schöpfer finden? Wenn du das glaubst und annehmen möchtest, dann bekenne das in deinem Leben, dass Jesus dein Herr ist. Und das ist dann, was passiert, wenn wir uns bekehren. Wir erkennen das, dass Jesus der Weg ist. Und dann können wir in einem ganz einfachen Gebet zu Gott kommen und sagen, Jesus, ich erkenne, dass du ans Kreuz für mich gegangen bist. Ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, sei du der Herr in meinem Leben und erfüll mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Im Vers 11 heißt es dann weiter, so heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Und dann kommt eben dieser wichtige Punkt hier, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Und dann Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich habe das erlebt mit Menschen auf dem toten Bett, die am Ende eines Lebens voller Sünde, voller Eigenwille und Selbstdarstellung das erkannt haben. Und wahrlich Stunden vor ihrem Tod das gebetet haben. Und ich bin überzeugt davon, dass sie gerettet sind. Schöner ist es natürlich, als junger Mensch das zu erfahren. Ich war 16 Jahre alt, als ich bewusst diese Entscheidung getroffen habe. Und ich bin dankbar dafür. Manchmal denken wir brauchen so dieses große Zeugnis mit Tragik und Pornografie und Drogen und wildem Sex. Krasses Zeugnis, coole Geschichte, toll, dass du Jesus gefunden hast. Aber noch schöner ist es eigentlich, in einer christlichen Familie aufzuwachsen und bewahrt zu sein vor all diesen Ausflügen und Sonderdüngen. Wer wird errettet? Jeder, der von Herzen glaubt. Das ist die Erlösung durch sein Blut. Und jeder, der mit dem Munde bekennt, Jesus ist mein Herr, da drückst du aus die Regentschaft Jesu in deinem Leben. Er spricht dann weiter von der Verkündigung in den nächsten Versen. dass es wichtig ist, dass die frohe Botschaft gehört wird, dass sie verkündigt wird, weil durch das Hören kommt der Glaube. Und er sagt dann auch, dass es sogar Heiden gibt, die nicht nach Gott suchten und ihn sogar fanden, weil irgendwelche Christen an Halloween am Reformationstag rausgegangen sind und ihn gebracht haben. Doch die Juden, nach denen sich Gott ständig ausstreckte, die haben ihn abgelehnt. Im letzten Vers von Kapitel 10, da beklagt sich Paulus sogar über die Sturheit seines Volkes, das sich nichts sagen lässt. Vers 21, aber zu seinem eigenen Volk muss Gott sagen, den ganzen Tag habe ich meine Hände nach dem Volk ausgestreckt, das sich nichts sagen lässt und gegen meinen Willen handelt. Der Frust von Paulus über diese Starrsinnigkeit des Volkes. Und wir haben schon gesagt, oder wir sagen das öfter, dass das eigentlich das weiche Herz zeigt gegenüber Jesus. Bist du eine Person, die sich was sagen lässt von Gott? Oder die sich auch was sagen lässt durch ein prophetisches Wort oder einen Eindruck? Und das drückt genau aus, dass du dann ein weiches Herz hast. Abschließend Vers 11. Da geht es jetzt um die Zukunft. Was ist Israels Zukunft? Ist Gott mit ihnen am Ende, fragt Paulus zu Beginn von Kapitel 11. Und da sagt Paulus ganz deutlich, nein, es gibt viele Juden, zum Beispiel mich, Paulus war selber auch Jude, die Jesus als Messias anerkennen, aber es gibt auch viele, die es nicht tun. Und Paulus schreibt dann in dem Kapitel, dass Gott aber sogar ihre Ablehnung für seine eigenen Ziele gebrauchen kann. Er stellt fest, durch die Ablehnung hat sich das Evangelium noch schneller und weiter in die nichtjüdische Welt verbreitet. Weil Paulus und viele andere gesagt haben, okay, dann lasst es uns zu den Heiden tragen. Und so wird Abrahams Glaubensfamilie, also die den Glauben wie Abraham haben und Anerkennung bei Gott gefunden haben, noch größer und noch multinationaler. Was ist die Zukunft vom Volk Israel? Und da möchte ich abschließend mit euch drüber reden. Und da gibt es auch das Bild eines Ölbaums. Und ihr habt uns zum 10-jährigen Jubiläum habt ihr uns einen wunderbaren Olivenbaum geschenkt. Und meine Idee war, heute den mitzubringen. Hätte ich auch gemacht. Bin nachts aufgewacht und dann hörte ich diesen Regen und dachte ich, oh nein. Den Baum haben wir mittlerweile umgepflanzt. Der steht in einem großen Topf. Da sind 100 Liter Erde drin. Und als ich so den Regen hörte, stellte ich mir so diesen Topf vor, 100 Liter Erde, die sich gerade mit Wasser vollsaugen. Und ich dachte mir, du Tölpel, warum hast du den nicht ins Trockene gebracht gestern Abend? Ich habe den heute Morgen kurz angeschaut. Es war wirklich, also meinem Rücken zuliebe und der Schönheit unseres Autos innen, habe ich darauf verzichtet, den mitzubringen. Aber ich habe nachher ein schönes Bild für euch. Lasst uns da abschließend reingehen, Römer Kapitel 11 und Vers 11. Das ist wichtig zu verstehen, weil das hat mit uns zu tun. Ich habe das in der Vorbereitung gelesen und den Römerbrief seit Wochen immer wieder studiert. Und ich habe echt so ein bisschen gehadert mit mir, auch mit diesem Kapitel 9 bis 11. Wow, Paulus, da machst du so ein großes Ding auf. Warum ist das so wichtig? Aber es ist ganz wichtig für uns zu verstehen, wo wir mit Israel verbunden sind. Er sagt, war es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Auf diese Weise wollte Gott Israel eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Bedenken wir aber, welchen Segen schon die ablehnende Haltung und die Schuld Israels allen anderen Völkern brachte. Wie groß wird erst der Segen sein, wenn das ganze Israel für Christus gewonnen ist? Vers 13 heißt es dann, denen von euch, die keine Juden sind, möchte ich sagen, ich bin stolz darauf, dass Gott mich als Apostel gerade für die nichtjüdischen Völker berufen hat, um ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Vielleicht eifern dadurch auch einige aus meinem Volk eurem Beispiel nach, sodass sie doch noch gerettet werden. Denn es kam schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte. Wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet? Und dann, krasse Aussage, dann werden die Toten zu neuem Leben erwachen. Er spricht hier natürlich zu den geistlich Toten, dass die zum Leben erwachen, aber was für ein Bild. So, die Heiden haben zum Glauben an Christus gefunden durch das Zeugnis eines Judenchristen, ein Paulus, der gegangen ist. Gott wollte sie eifersüchtig machen und die Juden dazu bewegen, wie die anderen Völker, an Christus zu glauben. Und Paulus beschreibt hier seine große Sehnsucht, dass alle Juden zum Glauben kommen. Er träumt von der in der Zukunft liegenden Herrlichkeit, wenn das wieder geschieht. Und dann beginnt Paulus im Vers 17, beschreibt er diese Bundesfamilie als einen großen Ölbaum. So Vers 17. Einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb aber nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Er warnt die Heidenchristen, stolz zu sein gegenüber den Juden. Weil Stolz die Wurzel allen Übels ist und Überheblichkeit Sünde ist. Und Hochmut, Stolz kommt vor dem Fall, heißt es in Sprüche. Er warnt sie hier. Denn Gott hat die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, würde euch erst recht nicht schonen. Zweierlei sollt ihr daran erkennen. Und er gibt hier eine Waage von Gottes Charakter, Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepfropft, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums dem edlen Ölbaum aufgepfropft, was niemand sonst tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten. Hier habe ich einen wunderschönen Ölbaum für euch. Das ist die Vision. Ihr erinnert mich an diese beiden Opas in der Muppet Show. Ich habe euch auch lieb. So, hier zurück zur Predigt. Fokus. Das ist so ein wunderbarer Ölbaum. Und was Paulus hier beschrieben hat, ist, dass das Volk Gottes ist. Und eigentlich das Volk Gottes ist aus dem Volk Israel entstanden. Dann kommt der Messias und zeigt sich und die Juden lehnen ihn ab. Und er sagt, was dann symbolisch passiert ist, dass die aus dem Volk, die werden rausgebrochen aus diesem Baum. Weil sie zu dem Volk Gottes, zum neuen Bund nicht mehr dazugehören. Was passiert? Der Baum schaut dann so aus. Da sind Lücken drin, die fehlen. Und er sagt aber, die Lücken werden gefüllt mit denen, die Christus als Messias aufnehmen. Und das heißt, ich als Nichtjude, der Jesus aufgenommen hat in sein Leben, gesagt hat, du bist mein Herr, ich bin förmlich in diesem Bild eingepfropft, wie ein guter Landschaftsgärtner das macht, wenn er den Zweig quasi wieder hier einpfropft, verbindet und der Saft wieder fließt. Und so werde ich als Heidenchrist Teil des weltweiten Volkes Gottes. Das ist das Symbol von dem Ölbaum. Und er sagt, was dann auch passiert ist, dass Gott Israel nicht vergessen hat. dass er zu Israel noch stehen wird. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochene Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten. Und das hat mich dann ertappt, weil in der Vorbereitung saß ich zu Hause, alles schön und gut, danke Paulus für die Darstellung, ich verstehe jetzt, sie hatten früher einen Streit und waren eifersüchtig aufeinander, aber was hat das mit uns heute zu tun? Ganz, ganz viel. Weil wir Teil des Volkes Gottes gemeinsam mit dem Volk Israel sind, den messianischen Juden und ein gemeinsames Volk bilden. Wir eine geistliche Verbindung haben mit den messianischen Juden. Deshalb auch in Solidarität mit dem Volk stehen. Uns ganz bewusst gegen Antisemitismus einsetzen. Ist euch das aufgefallen? Es gibt so zwei Bevölkerungsgruppen, die in der Öffentlichkeit gerne Stress bekommen. Das sind Juden und sind Christen. Jemand hatte von dem Einsatz gepostet auf Social Media und hatte so ein Video hochgestellt, wie sie in der S-Bahn und U-Bahn waren und gesungen haben im Jesus-Schild, Jesus rettet. Da hat jemand drunter geschrieben, was fällt euch denn ein, so laut zu sein in der U-Bahn und das ist ja unmöglich. Und hat die Person drunter geschrieben, ist es nicht interessant, wenn die Fußballfans laut werden, stört es keinen. Wenn irgendwelche Handwerkerverbände laut werden, stört es keinen. Aber wenn wir Christen irgendwo oder wenn wir Juden irgendwo, dann kommt immer gleich Gegenwind. Würden andere Religionsgruppen, die vielleicht teilweise auch militanter sind, das in der U-Bahn machen, wir würden uns gar nicht trauen, was zu sagen, weil wir Angst haben. So, aber wir sind verbunden mit dem Volk Israel. Und die Schrift sagt ganz deutlich zu uns auch, dass wir für das Volk beten sollen, weil wir dann gesegnet sind. Stimme ich mit allen politischen Entscheidungen der Regierung Israels überein? Nein. Stehe ich hinter dem Volk Gottes? Ja. Stehe ich hinter dem Volk Israel, das Gott liebt? Ja. Das ist das einzig Politische, was ich heute gesagt habe. Und Paulus sagt dann, seid deshalb nicht hochmütig, denkt nicht besser von euch, werdet nicht stolz, damit es euch nicht genauso ergeht und ihr wieder herausgerissen werdet. Und so hat das ganz viel mit uns zu tun, weil wir geistlich verbunden sind. So, das ist die Zusammenfassung von Römer Kapitel 9 bis 11. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und nehmt es auch mit euch. Und in den letzten Versen, Vers 25 bis 27, damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Was ist die Zukunft Israels? Dass Gott am Ende der Tage eine ganz große Gnade ausschüttet und sich seinem Volk wieder zuwendet. Weil sein Herz ist bei ihnen. Und dann schließt Paulus ganz außergewöhnlich dieses Kapitel, weil er dann auf einmal mit Lobpreis anfängt. Es kommt ein Lobpreis des Paulus. Einzige Stelle bei all den vielen Briefen, die er geschrieben hat, er bricht den Lobpreis aus. Weil er von Herzen so verbunden ist mit dem Volk Israel, er freut sich darauf, dass Gott sich schlussendlich nicht ewig abwenden wird von seinem Volk, sondern sich ihm wieder zuwendet. Jesus, ich danke dir für den heutigen Sonntag. Ich danke dir, dass du in diesen drei Kapiteln betonst, wie groß deine Barmherzigkeit ist. Und Paulus uns nochmal ganz deutlich aufzeigt, was es folgt, was es bedeutet, an dich zu glauben, zu erkennen, dass du für uns gestorben bist und zu bekennen, dass du unser Herr bist. Und Jesus, ich bete dich auch darum, dass du uns wirklich zu Trägern und Fürbittern dessen machst, dass dein Volk bewahrt wird. Ich bete, dass jeglicher antisemitischer Geist in Deutschland gebunden ist und gehen muss. Wir stellen uns zu deinem Volk. Wir beten für Frieden für Israel. Wir beten, dass du dort, wo verschlossene religiöse Augen sind, dass du die Augen öffnest, den Messias zu erkennen. Dass du Jesaja 53 für die orthodoxen Juden Realität werden lässt, dass er wirklich das Lamm ist, das zur Schlachtbank ging, geopfert ist für all unsere Schuld und all unsere Sünde. Und Jesus, wir danken dir für diese Gnade in unserem Leben, dass wir das erleben dürfen. Danke, dass du uns errettet hast. Wir lieben dich so sehr, Jesus. Und ich möchte euch noch segnen und ich bete für Gottes Schutz und Bewahrung für euch und eure Familien. Ich bete das für alle, die die MP3 hören oder auf YouTube das anschauen, dass Gott euch bewahrt und beschützt, dass sich Christus jedem Einzelnen offenbart. Jesus, ich bete, dass da, wo Krankheit ist, dass du Heilung schenkst, dass du Gesundheit schenkst. Ich danke dir, dass du ein wunderwirkender Gott bist. Und ich danke dir, dass du, Jesus, unser Hirte bist und wir deine Stimme hören. Die Stimme des Heiligen Geistes soll uns begleiten diese Woche. Und schenk uns Mut, deiner Stimme zu folgen. Und Herr, bei allem, was ansteht, bete ich für Gunst bei den Menschen, denen wir begegnen, für Gelingen, dass unser Händewerk gesegnet ist, für übernatürliche Weisheit von dir. Amen. Amen. Dann wünsche ich euch einen echt gesegneten Sonntag. Ich war heute im Soundcheck die ganze Zeit abgelehnt, weil ich gesehen habe, wie sie während dem Soundcheck das Buffet hinten aufgebaut haben. Ja. Und ich wollte schon, ja, richtig gut. Ich war sehr verlangt, den Lobpreis zu unterbrechen und schon Probe essen zu gehen. Aber es steht da hinten für euch. Genießt das und genießt noch die Gemeinschaft zusammen. Gott segne euch.